Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Golf mit Julia und Paddy.
Okay, jetzt einmal hinhören. Und zwar haben wir eine neue Aktion zur Vorbereitung. Das Ganze heißt Saisonvorbereitung Starterpaket, besteht aus Handbuch und Online-Kurs Selbstbewusstsein. Und zwar anstatt 55 Euro kostet es aktuell nur 40 Euro. Also kannst du direkt in die Vorbereitung mit neuen Ansätzen starten.
Im Online-Kurs geht es darum, wie du deine Spieler in der neuen Saison wirklich selbstbewusster machst und sie bestenfalls mit mehr Selbstvertrauen auf den Platz schickst. Und im Handbuch hast du eine Menge an Übungen, die du direkt integrieren kannst. Nicht nur bezogen auf Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Super spannende Interviews, unter anderem mit unserem Aufstiegstrainer Ralf Kettemann, der damals noch beim KSC war. Richtig, richtig schönes, cooles Interview, was wir da abgedruckt haben. Und weil ihr es seid, haben wir natürlich für die Perspektivwechselhörer einen extra Code. Ihr bekommt nochmal 5 Euro Rabatt mit dem Code Perspektivwechsel26. Den könnt ihr dann einfach bei der Buchung eingeben. Ich gehe davon aus, das wird irgendwo stehen.
Absolut. P groß bitte bei Perspektivwechsel, ja. Sehr schön. Dann jetzt einmal zuschlagen und viel Spaß beim Hören.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Perspektivwechsel. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe den Oliver Rehbach bei mir zu Gast. Olli ist Inhaber von Brain Kinetic. Olli ist Potenzialcoach in seinem eigenen Freiraum. Olli ist Autor. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch sprechen. Und Olli ist einfach ein ganz arg wundervoller Herzensmensch, der mich auch schon ein bisschen begleitet. Deswegen freue ich mich ganz doll, dass du da bist, Olli.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf.
Voll schön. Vielleicht kannst du so ganz kurz abreißen. Ich wollte gerade fragen, wer ist Olli? Aber ich habe dann selber gemerkt, dass es das mit ganz kurz abreißen. Aber sind wir fertig? Gib mal kurz eine Struktur, dass wir wissen, mit wem wir hier sprechen, im Sinne von, was weiß Olli, was ist Olli wichtig und wie arbeitet Olli? Und dann können wir in die Arbeit eintauchen.
Okay, also ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ich bin eigentlich stockkonservativ gelernter Banker. Ich habe irgendwann mal begonnen, mich um Zahlen zu kümmern. Habe dann aber festgestellt, dass es nicht um die Zahlen geht, sondern einmal mehr eigentlich um eine coole Beratung von Menschen. Hat mir dann kurzfristig auch irgendwo Bock gemacht, habe aber nach 1,5 Jahren dann doch gemerkt, nee, das wird nicht auf lange Zeit gut gehen. Habe mich dann einmal mehr in einen Bereich irgendwo entwickelt, wo es um Themen ging mit Website-Gestaltung, Marketing etc., weil das war irgendwie prickelnder, das war spannender für mich. Und parallel gab es natürlich immer die Leidenschaft Fußball. Und ich konnte das aufgrund von gesundheitlichen Themen dann irgendwann nicht mehr machen. Das heißt, mit Anfang 20 war mein Körper so ziemlich am Arsch, weil da sich irgendwo so ein Systemfehler eingeschlichen hat. Und deshalb war es mir verwehrt, tatsächlich dann fußballerisch so die eigene Karriere weiter zu frönen. Und habe mich dann einmal mehr nebenher auf diese Trainerebene begeben. Und da hat mich dann schon immer interessiert, was könnte man dann im Fußball anders trainieren, als so typisch Fußball zu trainieren. Und dann habe ich so geguckt, was es da an Möglichkeiten gibt und habe dann vor knapp 20 Jahren begonnen mit einer ersten Mentalcoach-Ausbildung. Und darüber hinaus bin ich dann kurz darauf sogar in Verbindung und in Kontakt gekommen mit dem Thema bewegtes Gehirntraining. Und das waren Themen, die haben mich irgendwie fasziniert, weil ich gemerkt habe, cool, wenn du dich um die Themen kümmerst, dann hast du einen Einfluss auf den Menschen, respektive auch auf den Fußballer, ohne dass ich mit dem aber Fußball trainiere. Und aus diesem ganzen Thema heraus hat sich irgendwann der Wunsch entwickelt, Mann, das wäre doch was für eine Selbstständigkeit. Das wäre doch eigentlich schon geil, Menschen dauerhaft irgendwie so zu begleiten. Und dann kam so die Vision von einem Trainingscenter in meinen Kopf. Und den machen wir natürlich nicht mal kurz so nebenher, sondern da braucht es dann halt irgendwo so ein Objekt dazu etc. Und ich habe mich dann auf die Reise gemacht und habe mich dann 2004, 2005 selbstständig gemacht mit dem Ziel, ich schaffe mir mein eigenes Trainingscenter. Und das ist mir dann gelungen. Das heißt, 2005 im Herbst war es dann soweit, dass ich das Kick Inside in Crailsheim eröffnet habe.
Also nach einem Jahr, das musst du ja auch mal geben, Junge.
Ja, nach einem Jahr durchhalten. Also da war schon auch Fokus angesagt in dem Moment, ohne dass ich das für mich schon als spezielles Thema auserkoren hatte. Ja, und dann habe ich im September, nachdem mich erstmal alle für total verrückt erklärt haben, was machst du da? Warum meinst du im Fußball irgendwas anders machen zu können? aber die konnten ja in meinen Kopf nicht reinschauen, deswegen war das auch alles total verständlich und ich habe das auch zugelassen. Ja, war so weit, dass ich mit dem Ding an den Start gegangen bin und das war im Endeffekt dann für mich meine Plattform, um mich einfach auszutoben. Das heißt, ich musste gucken, was braucht der Markt, was will der Markt, was bezahlt der Markt letztendlich auch. Und so bin ich auf die Reise gegangen, mich mit ganz vielen Themen auseinanderzusetzen, viele Themen zu lernen, woraus sich in letzter Konsequenz dann mein Potenzialcoaching entwickelt hat. Auch mit dem Kern Gesundheitscoaching, aber natürlich auch in starkem Maße mit Bewegung. Das heißt, der Körper spielt eine entscheidende Rolle, sowohl auf der kinesiologischen Ebene, wo ich mit Menschen arbeite, aber auch beispielsweise eben mit der Methode Brain Kinetic, was sich einfach immer wieder schön eignet, über den Körper dann auch zu den Menschen zu kommen, auf eine spielerisch bewegte Art und Weise. Und das praktiziere ich heute noch. Das Center habe ich 2020 abgegeben, aus freien Stücken, weil ich mich noch mehr, noch intensiver um die Begleitung von Menschen kümmern wollte und nicht so viel mit Verwaltung und Personal und so weiter zu tun haben wollte, sondern einfach alle meine Zeit und Energie in das investieren konnte und wollte, um was es mir eigentlich geht, nämlich den Menschen.
Cool. Kannst du mal erklären, jetzt haben wir ja hier einen Experte, man weiß es ja irgendwie, ja, wenn man sich bewegt, fällt es dem Gehirn einfacher zu lernen. Irgendwie weiß man das, aber warum? Also wie funktioniert das?
Wie es genau funktioniert, das wäre jetzt vermessen, dass ich da ein Experte bin, aber ich habe einfach Erfahrungswerte und habe natürlich schon so ein bisschen Background jetzt auch aus dem Thema der Hirnforschung. Und ganz grundlegend macht es ja einfach Sinn, die Verbindung zu nutzen, die von Haus aus ja da ist. Also unser Körper trägt ja unseren Kopf die ganze Zeit durch die Gegend. Also das heißt, in irgendeiner Art und Weise sind die ja schon mal in Verbindung. Und in letzter Konsequenz entwickelt sich ja unser Hirn auch durch all die Reize und all die Dinge, die wir da mit dem Körper anstellen. Und deshalb macht es für mich nur Sinn, dass wenn wir hier oben was bewirken wollen, dass wir das Ding da unten einfach dazu nutzen, weil die gesamte Struktur im Gehirn entwickelt sich letztendlich über Erfahrung. Und Erfahrung bedeutet, ich mache irgendwelche Bewegungen. Also das bedeutet, ich sitze ja nicht einfach nur da und hoffe, dass sich da oben was bewegt. In dem Moment, wo ich mich bewege, macht der Körper eine Körpererfahrung und diese Körpererfahrung erzeugt im Umkehrschluss im Gehirn wieder etwas, was wir natürlich ganz allgemein zufällig nutzen können, aber auch auf gezielte Art und Weise. Und da sind wir eben bei dem Thema Brain Kinetic, dass wir auf gezielte, merkwürdige Art und Weise einfach dem Gehirn Aufgaben stellen über Körperaufgaben, die das Gehirn noch nicht kennt, um im Umkehrschluss da oben etwas zu bewirken, dass da einfach mehr Verbindungen geschaffen werden, damit man mit diesen vielen neuen Verbindungen dann einfach auch in unterschiedlichen Situationen, die vielleicht dann auch mal neu und unbekannt sind, eben anders, gelassener, entspannter umgehen kann, wie wenn ich das bisher halt nicht gemacht habe.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also lass mal vielleicht am Ende, wir machen, wenn der Paddy und ich einen Podcast machen, immer eine Übung des Monats. Vielleicht kannst du deine Lieblings-Brain-Kinetic-Übung, die schieben wir dann ans Ende. Wenn wir jetzt durch Übungen, die du uns nachher noch erzählst, arbeiten, werden wir nicht schlauer, also IQ-mäßig intelligenter. Das passiert ja nicht, richtig?
Ja, könnte schon sein, denn die Frage ist, wie wir Intelligenz definieren. Also genau. Was wir definitiv nicht machen, ist, dass wir Übungen auswendig lernen und dadurch mehr Wissen generieren. Aber je mehr Verbindungen ich habe, das bedeutet, je besser ich in meinem Gehirn vernetzt bin und auf das, was da angelegt ist, also was an Wissen in meinem System angelegt ist, zugreifen kann, desto mehr Vorteile würde mir das schon bieten. Und demzufolge bin ich schon vielleicht auch in letzter Konsequenz auch intelligenter.
Genau, darauf wollte ich raus. So, das heißt, es geht ja darum, irgendwie ruhiger zu werden in Stresssituationen, gelassener, weil ich weiß, okay, ey, meine Synapsen da oben sind verknüpft, die besser ansteuern zu können, auf Informationen schneller zugreifen zu können, zuverlässiger zurückgreifen zu können. Richtig, das ist ja die Basis, oder?
Genau, also wir haben mehrere Effekte, die wir letztendlich erzielen. Das heißt, wenn wir ein besser vernetztes Gehirn haben, dann kann man sich das ja vorstellen wie so ein Netz, ne? Also wie so ein Tornetz beispielsweise und hat so ein Netz, so riesengroße Maschen, die so weit auseinander sind, dann fliegt da ja auch schneller mal irgendwas durch und ist so ein Netz engmaschiger gestaltet, dann bleibt da ja auch einfach was drin hängen, wenn ich da einen Ball reinwerfe. Also wenn ich da einen Golfball reinwerfe in ein Fußballnetz, dann fliegt der durch. Hätte ich jetzt aber ein ganz engmaschiges Netz, dann könnte ich einen Golfball in so ein Tor werfen und der wird trotzdem von diesem Netz gefangen. Und letztendlich ist das schon einer der Effekte, die durch so ein engmaschiges Netz in unserem Gehirn erzeugt werden. Das heißt, ich schaffe es, dass ich neue Dinge schneller lerne. Warum? Weil ich habe mehr Anknüpfungspunkte. Bedeutet, in diesem Netz, was da oben entstanden ist, durch viel Arbeit, habe ich die Möglichkeit, dass neue Informationen, egal was, einfach schneller irgendwo neue Anknüpfungspunkte finden. Das Zweite ist, dass ich durch ein engmaschiges Netz natürlich auch eine andere Tragfähigkeit habe. Das heißt, ein engmaschiges Netz hat eine andere Stabilität. Bedeutet, dieses Netz, was in meinem Hirn entstanden ist, bietet auch mir eine andere Tragfähigkeit, eine andere emotionale Stabilität. Warum? Weil der Weg, damit dieses Netz ja engmaschig wird, bedeutet, ich muss ja sehr, sehr viele Erfahrungen machen, damit aus einem grobmaschigen Netz ein engmaschiges Netz wird. Und das heißt, durch diese vielen Erfahrungen habe ich eigentlich genau diesen Wert in mir angelegt, was unterm Strich bedeutet, ich habe viele Erfahrungen gemacht, die ursprünglich mal neu waren, habe aber dann gelernt, diese Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise erfolgreich zu bewältigen. Ob das eine Aufgabe ist, egal was. Und diese Erfahrung, die hat sich in mir letztendlich dann angelegt. Ja? Und der dritte Vorteil wäre letztendlich noch, dass ich über viele mögliche Lösungswege in Situationen einfach schnell auf einen passenden Lösungsweg zurückgreifen kann. Das heißt, habe ich mehrere Wege in meinem Gehirn angelegt und ich komme dann in eine Situation, die mich herausfordert, habe ich die Möglichkeit, schnell auf eine passende Lösung zurückzugreifen, wie wenn ich vielleicht nur zwei Wege in meinem Hirn angelegt habe. Also ähnlich wie auf einer Autobahn. Ne? Wenn ich sage, ich fahre von Süden nach Norden und es gibt nur eine Autobahn und da ist Stau, dann stecke ich in dem Stau fest. Habe ich aber ein gut ausgebautes Straßennetz mit Umleitungen, mit Landstraßen etc. angelegt, dann habe ich die Möglichkeit, den Stau zu umfahren und fahre dann an späterer Stelle wieder drauf. Das geht aber nur, wenn die Straßen vorher schon mal angelegt wurden. Und so ähnlich ist es in unserem Hirn auch.
Und das Spannende ist ja, das ist ja teilweise nicht mal unbedingt dann ein bewusster Prozess, richtig? Sondern das Netz ist einfach so stabil, dass das ganz schnell automatisch unterbewusst fast schon abläuft.
Genau. Das ist ja das Schöne, dass wir dann, je mehr Vorarbeit wir geleistet haben, das bedeutet eigentlich, je mehr wir gelebt haben, je mehr unterschiedliche Erfahrungen, und das hat nicht nur was mit Brain Kinetic zu tun. Das heißt, je mehr ich mich im Leben traue, etwas zu tun, was vielleicht für mich aktuell eher eine Challenge oder eine Herausforderung darstellt. Ich versuche, was Neues zu lernen. Ich lese was Neues. Ich lerne eine neue Sprache. Ich lerne ein Instrument. Ich lerne einen neuen Bewegungsablauf. Alles, was für unser Gehirn in irgendeiner Art und Weise neu ist und ich das so lange mache, bis es dann tatsächlich von unserem Gehirn auch gekonnt wird, indem man entsteht wieder irgendeine stabilere Nervenverbindung. Und die kann ich natürlich nachher nutzen, völlig unbewusst, wenn ich in Situationen gerade, wo es um herausfordernde Dinge geht, dann hat mein System einfach schon so viel grundlegenden Erfahrungswert angelegt, dass es mich in dem Moment nicht auch umhaut. Ja?
Hey, was denkst du, warum, was Menschen daran hindert, sich Sachen zu trauen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich gehe mal davon aus, dass es schon auch mit der allgemeinen Entwicklung zu tun hat und so wie unser Hirn von Natur aus arbeitet. Denn wenn wir es mal genau betrachten, dann sind wir eigentlich Faultiere. Also das heißt, wir sind eigentlich energiesparende Wesen, die im Grunde auch auf Sicherheit programmiert sind. Und das bedeutet, unser Hirn verhält sich eigentlich immer noch wie in der Steinzeit. Ne? Das heißt, es möchte sich eigentlich nicht groß anstrengen. Es möchte nicht unnütze Energie aufwenden für etwas, wo es nicht genau weiß, warum soll ich das tun? Und wenn wir gesamtgesellschaftlich jetzt auch gerade mal beobachten, wo wir hingehen, dann gehen wir ja in eine Zeit mit immer mehr Errungenschaften, die uns unterm Strich bequemer lassen werden. Also das heißt, es ist alles super und es ist alles cool, aber ich sag mal so ganz platt, wir leben in einer Lieferando-Gesellschaft. Wir kriegen alles geliefert. Und es bedeutet, was bedeutet, wenn ich alles geliefert bekomme, dann muss ich mich ja weniger anstrengen. Ja, also es war noch nie so einfach, auf der Couch zu überleben als heute.
Das stimmt wirklich.
Weil ich kann das Essen kommen lassen, ich kann die Arbeit kommen lassen, ich kann alles nach Hause kommen lassen. Bedeutet aber, ich kann hier verweilen und muss eigentlich gar nicht mehr groß aktiv werden. Und es ist eigentlich perfekt, es ist aber eigentlich auch unnatürlich. Und deshalb nimmt natürlich unser Gehirn auch diese Bequemlichkeit an. So, und jetzt auf einmal soll es da irgendwo einen Knopf geben, wo es darum geht, jetzt muss ich aber proaktiv handeln. Also jetzt heißt es aber mal Arsch hoch und los geht's und durchhalten. Das heißt, jetzt auf einmal muss ich Energie aufwenden. Und das habe ich ja nicht gelernt. Und darin sehe ich oftmals ein Thema. Warum? Weil je mehr wir diese ich sage jetzt mal, diese Art und Weise für uns annehmen, weniger proaktiv zu tun, sondern eher reaktiv unterwegs zu sein, desto weniger steuere ich natürlich auch bewusst Themen an und sage, ich will mich jetzt um irgendetwas kümmern. Und das heißt, unser System verharrt natürlich dann irgendwann auch in einer Komfortzone, die gegebenenfalls immer enger wird. Also der Begriff Komfortzone, den kennen wir, aber den richten wir uns ja selber ein. Also wir richten uns ja ein, in dem Moment entscheiden wir, wie komfortabel und bequem mache ich das jetzt gerade und gestalte ich mein Leben. Und je komfortabler, desto schwieriger ist es dann, sich wieder zu trauen, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Deshalb ist ja eines der Prinzipien im Buch auch, wie entsteht Vertrauen, wie entsteht Selbstvertrauen durch Trauen plus Trauen plus Trauen. Also es fällt nicht vom Himmel. Das ist ein aktiver Prozess.
Gibt's eine Vorstufe zu Trauen? Oder sagst du einfach, hinter dir ist ja das Schild, ne? Machen ist wie wollen, nur krasser. Also wahrscheinlich wäre es eine Abkürzung, Umwegen, weiß ich nicht. Oder gibt's keine
Vorstufe? Trauen bedeutet für mich schon einfach mal machen. Also das heißt weniger Wissen, weil ich glaube, es geht nicht mehr um Wissen heutzutage. Also wir sind Wissensriesen und wir sind Umsetzungszwerge. Das heißt, es geht nicht mehr um Wissen. Ob wir Übungen im Fußball haben, egal wo, du kriegst es doch an jeder Ecke kostenfrei. Aber die Frage ist, warum kommt dieses Wissen nicht mehr in Handlung? Ja, weil wir es zu wenig machen. Also wir bleiben viel zu oft auf irgendeiner Konzeptebene. Wir mieten uns zu Tode in Unternehmen. Wir besprechen uns zu Tode und überlegen nochmal, wie es sein müsste, statt dass man sagt, ja, jetzt haben wir doch mal einen Punkt erreicht. Jetzt lass es uns doch einfach mal machen. Lass uns doch mal probieren. Lass uns doch mal experimentieren. Das sind nämlich auch wichtige Elemente, die uns als Menschen ausmachen. Und da würde ich mir einmal mehr wünschen, das einfach so zu machen, wie es auch die Kinder von Natur aus eigentlich gerne machen würden. Bedeutet, da können wir von Kindern lernen, weil die, ne, wenn ich denen eine Aufgabe stelle, dann gehen die deutlich schneller ins Handeln. Brauche ich dir nicht sagen, du bist da die ganze Zeit in den Themen unterwegs. Und wenn ich die gleiche Aufgabe einem Erwachsenen gebe, dann wird es erstmal versucht zu studieren, was ich da zu tun habe. Und dieses Studieren hält mich aber vielleicht im Umkehrschluss dann nachher sogar davon ab, es tatsächlich zu tun.
Ich finde es auch so schön, manchmal zu sehen, also Kinder, also in manchen Kontexten ja, aber brauchen gefühlt gar nicht die Erlaubnis, das einfach let's go, get up, so. Und genau. Erwachsene, wenn man denen irgendeine Aufgabe gibt, passiert genau das, was du sagst, bis man denen die Erlaubnis gibt, hey, mach doch einfach mal, teste doch einfach mal, was geht ab. Und dann haben die eine Freude daran. Das ist ja ein Fest, wenn man mit Erwachsenen auf dem Lehrgang ist. Also das ist ja einfach großartig. Ja,
ganz wichtiges Thema, ja.
Weil das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, was ist der Unterschied? Wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, gell? Wir sind jetzt bei Trauen, wir sind bei Fokus, wir sind bei irgendwie Vernetzung oder so. Und am Ende geht's immer um den Mensch, so. Was ist der Unterschied zwischen den Kindern und den Erwachsenen, wenn es um Trauen geht, wenn es um Fokus geht?
Also ich kenne kein Kind, was sich, wenn wir jetzt gerade um diese Begrifflichkeiten vielleicht auch mal sprechen, zwischen Fokus, Konzentration, und das höre ich ja ganz oft, ein Kind kann sich nicht konzentrieren. Ja, und dann bin ich sehr provokativ und sage, das stimmt nicht. Ja, jedes Kind kann sich konzentrieren. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen? Also wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Und wenn heute ein Kind einer Sache nachkommt, wofür es eine Begeisterung hat, wo es Bock drauf hat, dann wird sich das stundenlang konzentrieren können. Und zwar so intensiv, wie wir es als Erwachsene mittlerweile nicht mehr hinbringen. Die Frage ist eben nur, wollen wir Kinder zu Menschen erziehen, die sich auf etwas konzentrieren sollen, worauf sie keinen Bock haben? Und da ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir wieder Rahmenbedingungen und Möglichkeiten schaffen sollten in einem ehrlichen Dialog mit den Kindern, dass man die auch mit ins Spiel nehmen und sagen, worum geht's denn wirklich, wirklich? Weil ich habe noch kein Kind erlebt. Und ob das Fußball ist oder ein Musikinstrument oder irgendetwas lesen oder Lego bauen oder was auch immer, wenn das tatsächlich genau das ist, was das Kind machen will, dann funktioniert das wunderbar. Wenn ich aber sage, du musst jetzt irgendwas tun, weil wir der Meinung sind, dass das zu tun ist, es aber in dem Kind keine Motivation hervorruft, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass das Kind dann mit der Aufmerksamkeit schnell was bei irgendwas anderem ist, was in dem Moment vielleicht halt spannender ist. Und wenn es halt im Klassenzimmer dann nur der Vogel da draußen ist, der auf dem Ast sitzt, oder das Flugzeug, was draußen vorbeifliegt, dann ist doch klar, dass wenn ich in dem Moment irgendwas zu tun habe, was mich nicht bockt, dass ich mir irgendwas suche, was mich einmal mehr bockt. Machen wir doch ganz genauso. Warum datteln denn die Erwachsenen genauso wie die Kinder, die irgendwo, weil das, was sie gerade anscheinend zu tun haben, weniger interessant ist, als das, was auf diesem Ding da die ganze Zeit flimmert. Das heißt, eigentlich sind wir ja im Kern auch Kinder. Das Dramatische ist eben nur, dass wir halt das, was die Kinder machen, dass wir das versuchen, in einem Maße zu steuern und zu beeinflussen, obwohl wir eigentlich ehrlich sein müssen und sagen, ich habe doch da eigentlich auch keinen Bock drauf. Was erwarte ich denn von meinem Kind? Und das ist auch mein Anliegen mit dem Buch, dass ich da versuche, einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, dass wir vielleicht auch mal eine Übung nicht nur das Kind machen lassen, weil das Kind soll ja durch die Übung lernen, dass es sich wieder besser konzentriert, sondern dass der Weg dahin ja vielleicht eher der gemeinsame Weg ist und sage, okay, jetzt mache ich die Übung auch mal, um einen Erfahrungswert zu generieren. Scheiße, das geht ja gar nicht so einfach, wie ich dachte, dass das Kind das können muss. So, und in dem Moment schaffe ich vielleicht einmal mehr Verständnis. Und aus diesem Verständnis heraus habe ich einmal mehr die Möglichkeit, dann vielleicht auch mit meinem Kind in eine andere Verbindung zu gehen, dass daraus wieder etwas entsteht, was beiden unterm Strich Spaß macht.
Vielleicht lass mal kurz, weil wir jetzt die ganze Zeit nur diese großen Worte benutzen, was bedeutet denn Fokus oder Konzentration? Was ist vielleicht auch der Unterschied, ehrlich gesagt?
Also für mich persönlich bedeutet Fokus etwas, worauf ich auf längere Sicht mein Augenmerk lege, meine Aufmerksamkeit steuere. Als Beispiel, ich möchte eine Sprache lernen. Das wäre für mich jetzt der Fokus. Und die Konzentration wäre einmal temporärer. Ich konzentriere mich jetzt die nächsten 30 Minuten auf das Lernen von 20 Vokabeln. Das bedeutet, das eine bedingt das andere. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Der Fokus hat einfach so, das ist so mein Fixstern, worauf ich insgesamt meine Aufmerksamkeit lenke, long term. Und die Konzentration ist etwas, worauf ich eher kurzfristiger Natur jetzt gerade meine Aufmerksamkeit lenke, um die 20 Wörter zu lernen, damit es irgendwann mit der Sprache klappt.
Ah, ich stelle mir das immer so vor wie mit so einer Fotokamera. Wenn man so kurz vor dem Abdrücken ist, klickt man ja noch einmal so, um den Fokus zu schärfen, sagt man. Aha. Und dann manchmal, jetzt beim Handy ist es noch mehr, wo diese kleinen Vierecke kommen, wenn man ein Foto macht, weißt du? Jetzt stelle ich es mir gerade so vor, alles, was auf der Linse ist, ist irgendwie so Fokus.
Right.
Und das, was dann in dem Gelben ist, ist quasi die Konzentration.
Ja, selbst die Konzentration im richtigen Moment quasi dann abzudrücken. Darauf konzentriere ich mich halt einmal mehr. Also das heißt, das Bild ist scharf gestellt. Ich habe den Auszug in Summe, was ich da im Sucher habe. Das ist jetzt das scharf, das ist fokussiert. Das heißt aber noch nicht, dass ich den passenden Moment erwische, um das geile Bild zu machen. Und darauf konzentriere ich mich dann. Also das heißt, Fokus ist eingestellt, Bildausschnitt ist klar und jetzt geht's um den passenden Moment. Jetzt konzentriere ich mich, wann drücke ich ab?
Also würdest du sagen, das, und so heißt ja auch das Buch, ne? Aber ist schon das Hauptding in dem Bild gesprochen, dass wir an Fokus nochmal schärfen müssen, weil die Konzentration kommt dann von selber, wenn der Fokus richtig eingestellt ist.
Ich würde es noch einmal grundlegender betrachten, denn hinter Fokus und Konzentration steckt beides mal die Aufmerksamkeit. Das bedeutet, unterm Strich geht es eigentlich darum, worauf lenke ich die Aufmerksamkeit. Denn das ist das, was wir als Mensch können. Das ist ja ein tolles Geschenk. Also wir haben ja die Möglichkeit zu entscheiden, auch wie gehe ich mit Situationen um. Ne? Also stresse ich mich da jetzt rein oder nehme ich das jetzt als Herausforderung, als Challenge an? Bedeutet auch, wenn wir Übungen machen, jetzt wird auf das Buch zu kommen, dann ist ja die Methode bewusst so angelegt, dass wir Übungen machen, die merkwürdig sind, also neu sind, die eigentlich am Anfang auch nicht wirklich gehen sollen. Deshalb sage ich dann auch manchmal so platt, freu dich, wenn es sich so richtig scheiße anfühlt. Denn dann kriegst du einen Hinweis, das ist wirklich neu. Und genau mit diesem blöden Gefühl, aber umgehen zu lernen, das zuzulassen, das nicht wegzudrücken, das nicht zu kompensieren, sondern damit umzugehen, das ist eigentlich heutzutage die Herausforderung, dass ich es schaffe, trotz alledem meine Aufmerksamkeit auf diese Übung in dem Moment zu richten. Weil ich weiß, je öfter ich diese Übung jetzt wiederhole, desto mehr wird es mir gelingen, diese Übung zum Schluss auch zu können. Je weniger ich bereit bin, mich jetzt dem Moment herzugeben und mich auf die Übung zu konzentrieren, desto logischer ist die Konsequenz, dass die Aufgabe halt auch zum Schluss nicht erfolgreich bewältigt wird.
Und das ist ja auch Teile der Kombination, oder? Also wir hatten es ja vorhin von dem Synapsennetz sozusagen, was keine Ahnung, ob das jetzt biologisch oder was auch immer, welches Fachwort, irgendwas vernetzt sich da halt physisch quasi.
Yes.
Aber gleichzeitig passiert ja genau das, was du gerade gesagt hast. Oh fuck, ich kann eine Übung nicht, scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Boah, so eine Scheiße, ich will das nicht mehr machen. Kann mit einem Fehler nicht umgehen und so weiter. Das ist ja der zweite riesengroße Benefit, der dadurch entsteht, richtig?
Es ist der eigentliche Benefit daraus.
Ja.
Das bedeutet, letztendlich ist ja Methode nur das Wie. Und die Frage ist, was kann ich mit diesem Wie bezwecken? Und der eigentliche Zweck hinter Brain Kinetic ist für mich ja nicht, dass ich jetzt eine Sportart lerne. Also Brain Kinetic ist keine Sportart, sondern Brain Kinetic ist eine Methode als Mittel zum Zweck, um da oben Verbindungen zu schaffen. Aber die Frage ist, was bringt mir die Verbindung? Und das eigentlich Spannende ist, es gibt ja den schönen Spruch, der Weg ist das Ziel, ne? Und letztendlich ist es genau das, was Brain Kinetic zum Ausdruck bringt. Also ich weiß, ich will da irgendwas können, aber ich konzentriere mich jetzt einmal mehr auf den Weg, auf die Bewegung, da steckt ja sogar der Weg mit drin in dem Wort, es zu tun. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich es tue, in dem Moment, wo ich es eben einfach nur mache, in dem Moment brauche ich mich eigentlich gar nicht drum kümmern, dass da was Positives entsteht. Das heißt, ich mache eine Erfahrung und mit der Erfahrung habe ich nachher die Möglichkeit, wiederum anderen Situationen auf eine andere Art und Weise zu begegnen. Warum? Weil ich einen großen Erfahrungsschatz angelegt habe, die sich in letzter Konsequenz eben jetzt rein neurologisch, biologisch, anatomisch betrachtet, halt in Form von Mustern, in Form von Verbindungen abzeichnen. Das Muster an sich hat aber noch gar keinen Wert, sondern der Erfahrungswert dahinter. Wie ist dieses Muster entstanden? Ja, durch sehr, sehr viele Scheißgefühle. Also ich habe oft das Gefühl, oh, geht gar nicht. Ah, ich bleib dran. Ich bleib weiterhin konzentriert an der Aufgabe, bis ich die Übung tatsächlich gekonnt habe. Und dann schaffe ich aus diesem Erfahrungswert heraus einen weiteren Wert, mit dem ich dann irgendwann arbeiten kann, auf den ich zurückgreifen kann. Und der wird eben halt als Nervenverbindung dann irgendwo sichtbar oder darstellbar. Aber der eigentliche Wert steckt ja auf einer anderen Ebene, nämlich aus diesem Erfahrungswert.
Jetzt ist ja in dem Buch auch, also ist ja jetzt indiskutabel, dass ich auch noch mit 60 mich weiterentwickeln kann, so.
Ja, das war lange nicht so. Mittlerweile ist es indiskutabel, ne? Also das Schöne dran, dass wir mittlerweile wissen, dass wir ein Hirn haben, was sich ein Leben lang verändern kann und sich überhaupt mal grundlegend verändern kann. Das ist so dieses Stichwort Neuroplastizität, wie man dazu sagt. Also die Veränderbarkeit und lebenslange Lernbarkeit des Gehirns, das ist ja schon mal geil, weil genau deshalb können wir auch sagen, es gibt keine Ausrede mehr, es zu tun. Und das heißt, auch mit 60 ist nicht Schluss, sondern es ist eigentlich erst Schluss, wenn du in die Kiste gehst. Also dann ist ja Schluss.
Ja. Ja. Und nicht, also dein Buch ist ja deswegen auch auf dem Titel so eine süße Maus hier, so ein Kind, ne? Weil das ist ja ein einfacher Hebel. Da geht ja jeder mit, boah, Kinder heutzutage können sich schlechter konzentrieren. Man ist klar, hol mal ein Buch, damit die sich besser konzentrieren können. Und du bist ja auch eine clevere Maus. Subtil nehmen wir die Erwachsenen da noch mit, weil wir sagen, Leute, macht es doch mal mit euren Kindern zusammen. So. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wenn jemand kommt und sagt, ey, mein Kind kann sich nicht konzentrieren, challengest du den Gedanke erstmal, so wie du es vorhin uns erklärt hast. Jetzt habe ich ja aber vielleicht als Lehrer, als Mutter, als Begleitender bei einem Kind schon auch die Situation, also okay, wenn mein Kind keinen Bock auf Mathe hat oder keinen Bock hat zu lernen, wie man schreibt, fair, ne? Dann würde ich mir wünschen, ich finde irgendwas, was ihn mehr erfüllt und ne, wo ich ihn sich konzentrieren lassen, frei entfalten lassen kann. Aber dieses Kind bestenfalls muss es zumindest 4+4 irgendwann rechnen können und seinen Name schreiben können. Das wäre klasse. Auch wenn es darauf keinen Bock hat. So. Somit geht's ja nicht zwangsläufig um das Was. Weil dieses Kind, so ist unser System, es muss schreiben können. Punkt. Das heißt, wir müssen vielleicht eher beim Wie ansetzen. Was sind deine Gedanken dazu?
Total spannend, weil ich durch das Buch die Möglichkeit hatte, mit Gerald Hüther ins Gespräch zu gehen. Und er ist ja ein Verfechter eben von genau diesem Thema, dass wir uns einmal mehr darum kümmern sollten, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken wollen und dass es eher um diese intrinsische Motivation geht. Und dann bin ich mit ihm per E-Mail in eine ganz kurze Diskussion eingestiegen, was ich aber total spannend fand, weil ich von Haus aus in meiner Tätigkeit als Potenzialcoach die Menschen eher dahin begleite, rauszufinden, worauf sie wirklich Bock haben. Und darauf lenkt man die Aufmerksamkeit. Jetzt kommen wir aber zu dem Umstand, und den finde ich eben spannend, dass wir ja aktuell trotz alledem in Systemen teilhaben, nicht zuletzt in einem Schulsystem, was die Kinder betrifft, wo es ja nicht immer nur um intrinsische Motivation geht, vielleicht sogar in den wenigsten Fällen. Und demzufolge es aber dennoch notwendig ist, irgendwo die Eintrittskarte für das spätere Leben für weitere Möglichkeiten zu lösen. Und das heißt, das setzt letztendlich auch meine Motivation an. Wie können wir speziell Kinder dahingehend begleiten, auf eine natürlich bewegte Art und Weise zu lernen, mit widrigen Umständen umzugehen? Warum? Weil es eben Umstände gibt, wo ich mir nicht immer raussuchen kann, worauf ich jetzt gerade Bock habe, sondern ich muss einfach Mathe, ich muss Sprachen, ich muss einfach gewisse Dinge lernen, ob ich jetzt will oder nicht. Und das bedeutet, mit der Art und Weise, mit der Methodik von Brain Kinetic versuchen wir genau dahingehend auch ein Element mit reinzubringen, wo es eben darum geht, schon das Gehirn mit widrigen Umständen zu konfrontieren. Das heißt, ich mache Dinge, die erstmal nicht geil sind, die mir erstmal nicht gelingen, aber weil es eben eine bewegte Art und Weise ist und eine spielerische Art und Weise ist, haben wir einmal mehr die Chance, das vielleicht auf dem Weg hinzubekommen, dass wir dennoch lernen, die Übung, die ich eben noch nicht konnte, die kann ich jetzt nach ein bisschen Anstrengung dann doch irgendwann. Und dieser Erfahrungswert, der bleibt im Gehirn hängen. Das bedeutet auch etwas, was ich am Anfang scheiße fand oder was mir nicht gelungen ist, kann ich doch irgendwann. Und ich wünsche mir, dass daraus genau dieser Transfer entsteht, einmal mehr. Okay, ich habe vielleicht in der Schule oder woanders auch oftmals Aufgaben, die mir erstmal nicht gelingen, die sich scheiße anfühlen. Aber ich habe ja schon ein paar Mal gelernt, eben durch viele Brain Kinetic Übungen, dass ich das dennoch hinbekomme. Also ich schaff's, auch wenn es schwierig ist, mich dennoch zu konzentrieren. Und je länger ich das schaffe und je öfter ich das schaffe, desto größer ist die Chance, dass mir das dann auch gelingt. Auch im Übertrag eben auf andere Dinge, die vielleicht so von Haus aus nicht so prickelnd sind.
Ich hatte gerade zwei Gedanken. Einen habe ich mir aufgeschrieben, den anderen habe ich jetzt vergessen. Schade. Weil würdest du sagen... ich weiß ihn wieder. Weil jetzt gerade bei so Bewegungsaufgaben kann ich ja auch einen Fortschritt erkennen. Ich kann es nicht. Und zwischen Nicht-Können und Können gibt es einen sichtbaren Prozess. Und ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, bei Mathe gibt es den halt nicht. Weil entweder 4 plus 4 ist 8 oder nicht 8. Da gibt es nicht, jetzt habe ich aber 7,5, ist auch schon gut. Ist halt nicht so. Inwiefern glaubst du, spielt auch das eine Rolle, dass so ein Entwicklungsprozess sichtbar wird?
Absolut ganz wichtig, habe ich im Buch auch so abgedruckt, also den positiven Erfolgskreislauf. Das bedeutet, wir sollten eigentlich die kleinen Schritte viel öfter auch transparent gestalten. Natürlich habe ich da jetzt keinen Einfluss drauf, aber auf der bewussten Ebene wäre es schon schön, wenn wir einmal mehr aufzeigen würden, dass dieser Schritt vielleicht jetzt schon einmal mehr auch ein Erfolg wäre. Und wir gewisse Aufgaben demzufolge auch einmal mehr in verschiedene Teilaufgaben untergliedern würden, woraus wir demjenigen, also respektive dem Kind, dann auch einmal schneller und einfacher aufzeigen könnten, hey, das ist dir schon gelungen. Also ich fände es alleine schon schön, wenn wir auch Benotungen andersrum gestalten würden, bei einem Diktat beispielsweise. Ja, das sagt, das Diktat hat 200 Wörter und ich streiche nicht die zwei an mit Rot, die nicht so geil waren, sondern ich schreibe hin, hey, du hast 198 Wörter richtig geschrieben. Also würde mit mir was anders machen, wie wenn ich sage, du hast zwei falsch geschrieben.
Sind wir wieder bei Fokus und Aufmerksamkeit.
Worauf legen wir zum Schluss dann wirklich auch den Fokus? Wohl wissend, dass das einfach jetzt auch Rahmenbedingungen sind, wo wir nur bedingt Einfluss drauf haben. Und deshalb versuche ich einmal mehr auf die Dinge Einfluss zu nehmen, wo wir vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen mitgestalten können. Weil das System an sich werde ich jetzt mit Sicherheit durch das Buch nicht verändern.
Hör, sag so, was...
Gehe ich davon aus.
Das ist nämlich jetzt gerade das Nächste, was ich aufgeschrieben habe, gewesen. Der Prozess an sich funktioniert, glaube ich, auch so. Mit Prozess meine ich von nicht können zu besser können, zu noch besser können, zu irgendwann können, zu neuronale Verknüpfungen. Pipapo, funktioniert automatisch. Funktioniert es auch automatisch, dass mein Kind checkt, ey, jetzt haben wir das vierte Mal über den Mathe-Hausaufgaben uns gestritten und geheult, weil irgendwas nicht klappt, dass wenn wir davor Brain Kinetic oder aus dem Buch dementsprechend Aufgaben gemacht haben, dass das Gehirn automatisch checkt, das ist wieder so eine Situation, irgendwie kriegen wir das hin? Oder inwieweit braucht es oder hilft es auch so eine bewusste Reflexion vom Lehrer, von den Eltern, ne, wenn wir die Aufgaben machen? Genauso wie du gerade gesagt hast, schon mal zu sagen, ey, guck mal, jetzt waren zwar zwei Bälle, einer fällt, cool, aber einen, hey, wie geil, hast du zum ersten Mal gefangen, dass wir das festhalten, um genau diese Erfahrung später auch, ja, Mathe, wir hatten jetzt 10 Aufgaben, 8 davon sind richtig, 2 hat's halt noch nicht geklappt, aber beim letzten Mal ist auch noch der Ball runtergefallen. So diese Verknüpfung wieder herzustellen. Braucht's das? Macht's es nur besser? Ist es elementar? Wie würdest du das sagen?
Also es braucht's definitiv. Und da kann jetzt diese Art und Weise, wie wir es eben jetzt methodisch vermitteln, eine Möglichkeit sein. Aber ganz grundlegend geht's für mich einmal mehr eben um dieses korrekte Verhalten von erwachsenen Kindern gegenüber, idealerweise auf Augenhöhe, um eben dem Kind aufzuzeigen, hey, das, was du hier gerade machst, das ist, also nicht, dass ich Themen, die nicht erfolgreich sind, schönrede, darum geht es mir nicht, aber dass ich die Dinge herausstelle, was gelungen ist, weil aus dem heraus habe ich ja einmal mehr die Chance, Energie zu schöpfen, um den nächsten, wiederum anstrengenden Schritt einmal tun zu können, wie wenn ich jetzt permanent nur gespiegelt bekomme, was da alles scheiße lief. Und das hat schon etwas mit den Menschen zu tun, die in einer gewissen Art und Weise da auch dafür verantwortlich sind. Also in den meisten Fällen einfach die Erwachsenen, die dafür verantwortlich sind, diesen Prozess dann auch so zu gestalten. Ob das jetzt ein Übungsprozess ist mit einer Brain-Kinetic-Übung oder etwas anderes, das spielt gar keine Rolle, sondern es geht eher um nochmal dieses wichtige Thema der inneren Haltung. Wie begegne ich den Kindern? Nehme ich die wirklich so wahr und nehme ich das auch wahr, was da gerade stattfindet, oder bewerte ich das die ganze Zeit aus meiner Erwachsenenperspektive heraus und bin mir eigentlich gar nicht im Klaren darüber, was da auf der anderen Seite dann eher Negatives ankommt. Ja.
Was würdest du sagen, du hast, warte, wie habe ich es aufgeschrieben? Thema Augenhöhe erwachsenen Kindern gegenüber. Ich erlebe das ja auch tagtäglich, selten, dass das irgendwie so stattfindet. Was glaubst du denn, woran das liegt? Also wenn wir jetzt mal einfach die These aufstellen, ne, ist jetzt nur eine These, Erwachsene verhalten sich Kindern gegenüber nicht auf Augenhöhe. These, nicht verifiziert, gar nichts. Was denkst du, warum?
Ja, weil wir uns als Erwachsene irgendwann vielleicht auch verwickelt haben, würde es wahrscheinlich Gerald Hüther sagen, weil wir aufgehört haben zu spielen, weil wir uns vielleicht genau dem selber irgendwo nicht mehr stellen, was wir vielleicht die ganze Zeit dennoch gerne tun würden. Und das bedeutet, wir haben irgendwann mal gemeint, wir müssen jetzt erwachsen sein und wir müssen die Dinge, die da jetzt stattfinden, bewerten und eben nicht mehr auf eine spielerische, neugierige Art und Weise nehmen. Und genau das passiert ja dann, wenn wir es eigentlich von den Kindern gespiegelt bekommen. Also die machen es ja noch natürlich korrekt. Und das bedeutet, eigentlich müssten wir einmal mehr wieder von den Kindern lernen, neugierig und neutraler und einfach experimentierfreudiger mit Themen umzugehen, ohne, das in unserer Welt, das sind natürlich auch wiederum Muster, wie wir irgendwo, durch welche Umstände auch immer geprägt wurden, erlebe ich ja in meinen Einzelcoachings tagtäglich, wie stark dann gewisse Muster sind. Und es bedeutet unterm Strich, lebt jeder Mensch in seiner eigenen Welt und jeder hat demzufolge seinen eigenen Blick auf diese Welt. Und wenn ich natürlich jetzt aber der Meinung bin oder der Überzeugung bin, dass mein Blick auf die Welt die richtige ist oder der richtige Blick ist, dann gehe ich natürlich schnell in die Bewertung und sage, das, was auf der anderen Seite stattfindet, ist eben falsch oder nicht korrekt. Und Kinder leben erstmal, die leben natürlich in ihren Welten, aber die sind auf der anderen Seite auch wieder irgendwo, ich sage es mal, so tolerant, dass sie auch andere Welten zulassen. Und wir versuchen, unsere Welt zu der Welt der anderen zu machen. Und das erzeugt oftmals genau diese Schwierigkeit, dass wir dann auf einer Ebene unterwegs sind, die eher bewertender Art ist, anstatt wir in die Wertschätzung gehen und in die Toleranz gehen und das zulassen, was da auf der anderen Seite stattfindet. Und das wäre eher ein spielerischer, neugieriger Umgang, dass ich mich dafür interessiere, hey, wie sieht's denn gerade in deiner Welt aus? Ich sehe das gerade anders. Aber ich bewerte deine Welt nicht als die falsche Welt, sondern ich interessiere mich eben auf Augenhöhe, auch mit Kindern. Hä, warum macht jetzt das gerade keinen Bock? Oder erzähl mal. Oder wie geht's dir denn wirklich heute gerade? Was war denn in der Schule? Und ich tue das dann nicht ab, sondern ich nehme es wirklich interessiert auf, ja, und schätze das auch, was da gerade da ist, und tue es eben nicht einfach nur ab. Und darin liegt meiner Ansicht nach nicht nur in der Verbindung zwischen Eltern und Kindern, sondern unter Menschen ganz allgemein mit auch der größte Schlüssel, ja, dass wir einfach lernen, meine Welt ist meine Welt und deine Welt ist deine Welt. Und wie schaffen wir denn jetzt auch hier wieder die Verbindung zwischen den Welten? Und da braucht es einfach eine interessierte, neugierige Haltung, die wir einmal mehr von den Kindern lernen können, weil bei denen gibt es keine Unterschiede. Da brauchen wir über Inklusion, da brauchen wir über Rassismus und die ganzen Geschichten. Da brauche ich doch bei den Kindern gar nicht großartig drüber quatschen. Die leben das doch aus sich heraus. Warum? Weil das in ihnen noch angelegt ist. Ja, und je enger das Ganze wird und je verknöcherter diese Weltbilder werden, desto schneller gehen wir da irgendwo in Widerstände und in Konkurrenz und in Bewertungen rein, die unterm Strich aber keine Menschen gut tun. Es erzeugt auf der anderen Seite eben nur Schmerz. Ja, und das ist eigentlich so mein höchstes Ziel. Ja, wenn ich da mit diesem Buch ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir auch da die Toleranz eben nicht in der Bewertung, sondern einmal in der Wertschätzung der Menschen untereinander gestalten können, explizit bei den Kindern, ja, dann vielleicht haben wir dann doch eine Chance, die Welt ein kleines bisschen zu machen. Okay.
Aber Richtung Ende, apropos Buch, ne? Ich habe jetzt mal ganz provokant mir eine Frage rausgeschrieben. Wenn ein Mensch nur ein einziges Kapitel lesen dürfte, danach, zack, kriegt er das Buch sofort wieder weggenommen, weil die Welt will nicht, dass das so krass integriert wird, so nach dem Motto. Welches Kapitel dürfen wir lesen?
Also das große Kapitel wäre das Kapitel B. Ich schaue jetzt gerade mal.
Nicht ABC, ein Unterding.
Ein Unterding? Also würde ich nur einen. Dann würde ich es tatsächlich aus einem Kapitel machen, was die innere Haltung betrifft. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, wo es ist. Es war wahrscheinlich schon öfter benannt. Es ist das Kapitel 10.5, Beobachten, nicht bewerten. Ja. Da steckt für mich ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und um das in letzter Konsequenz wirklich auch leben zu können, weil ich es auch in den Übungen immer wieder erkenne, wenn ich sage, mach jetzt einfach mal nur die Übung und halt die Klappe. Es gibt keinen Kommentar. Du machst einfach nur die Übung. Wie schwer das ist, wirklich nur sich auf das Machen zu konzentrieren und nicht auf die Story draus. Ja, der Ball fällt runter und ich sage dann, der Ball ist einfach nur auf den Boden gefallen. Heb ihn auf und mach weiter. Und was dann an Geschichten draus gemacht wird, oh, der Ball ist eh zu klein, der ist zu schwer, ich konnte noch nie mit Bällen, ja, Bälle sind einfach scheiße, können wir nicht irgendwas anders machen. Das hat mit dem Umstand nichts zu tun und in dem Moment bin ich schon wieder in der Bewertung und nicht in der Beobachtung. Und genau das findet ja heutzutage auch permanent zwischenmenschlich statt. Ja, das heißt, wir bewerten ja auch auf sozialen Medien die ganze Zeit, über unseren Daumen, über ein Like. Also wenn man sich das mal klar macht, dann bin ich permanent in einer Bewertung in dem Moment, wo ich dem anderen irgendwo einen Daumen gebe. Und das ist schon in Teilen auch gefährlich, weil das macht was mit den Menschen, die werten oder auch bewertet werden.
Genau, und jetzt ist ja aber auch Teil der Wahrheit, so wie du sagst, dein Buch wird jetzt nicht das Schulsystem verändern. Mal gucken, schauen wir mal noch. Aber dieses Thema, es wird bewertet, Daumen, Like, nicht Like und so. Mal gucken, ob wir das nochmal wegkriegen. Aber was ja dadurch auch passiert ist, wenn ich derjenige oder diejenige bin, die über Social Media gerade bewertet wird, wenn ich das gelernt habe, dass das einfach erstmal nur ein Beobachter ist, so ein Fakt, alles klar, von Person A habe ich ein Like bekommen, von Person B habe ich kein Like bekommen.
Okay. Genau, und mich jetzt in dieses spielerisch-kindliche begebe und sage, oh, ist interessant. Also ich versuche einfach so eine gewisse Distanz durch die Beobachtung zu bewahren und mir diese Bewertung, die da jetzt gerade stattfindet, aus welchem Grund auch nicht zu eigen zu machen. Also das wäre vielleicht noch ein weiteres Thema, also zweites Kapitel, was da drin steht. Du bist nicht die Übung. Das bedeutet, ich identifiziere mich nicht mit dem, was da gerade passiert. Selbst wenn ich die Übung nicht kann, bin ich ein wertvoller, toller Mensch. Und darum geht es ja einmal mehr, dass wir uns nicht mit dem auch identifizieren, was da uns gegebenenfalls an Bewertungen in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form auch gegeben wird, sondern in dem Moment bei uns bleiben. Ja, und das wäre dann auch wieder die Aufmerksamkeit, die ich auf mir halte und nicht auf den Dingen, die da draußen stattfinden. Ja, von daher ist dieses Kapitel nochmal bekräftigt für mich schon eines mit der wertvollsten und wichtigsten, die erstmal völlig unabhängig sind von der Methode. Aber die Methode kann auf sehr einfache, spielerische, natürliche Art und Weise genau das in uns wieder einmal mehr anlegen und uns beibringen, dass wenn wir wirklich auch eine Übung machen, dass wir uns vor allem dann nicht selber die ganze Zeit negativ bewerten. Weil wenn man da mal wirklich zuhört, was da passiert, ja, du bist ja zu blöd, du bist zu doof, das konnte ich noch nie, das ist ja auch nicht wirklich förderlich. mal völlig unabhängig davon, was ich von außen vielleicht an Bewertungen erfahre, wenn mir eine Übung nicht gelingt. Und das mal wirklich einfach nur wieder zu beobachten, was da stattfindet, auf einer neutralen Ebene, glaube ich, könnte schon sehr heilend sein.
Schön. Ganz toll. Wir, nur dass die Zuhörer das wissen, hatten über Instagram auch ein Gewinnspiel, dass du mit uns zusammen 3 Bücher verlost hast. Das läuft noch, deswegen lösen wir das jetzt noch nicht auf. Ich werde den Einsprecher aufnehmen. Es wird trotzdem jetzt quasi gleich veröffentlicht. Nur im Moment der Aufnahme können wir es noch nicht veröffentlichen. Auch richtig schön und vielen Dank, dass du das mit raus in die Welt gibst in Form von einem Gewinnspiel. Voll schön. Bevor wir zu unserem abschlussmagischen Dreieck kommen, was immer unsere abschließende Kategorie ist mit allen Gästen, darfst du, lieber Olli, mal noch deine Übung des Monats quasi, deine Lieblings, vielleicht bestenfalls auch aus dem Buch, was deine Lieblingsübung? Wenn du dein ganzes Leben nur noch die eine Brain Kinetic Übung machen dürftest, welche wär's?
Jetzt kommt meine Lieblingsübung aus dem Training.
Ja, das ist schon die Übung mit den 2 Bällen. Ich habe jetzt nur tatsächlich gerade keine 2 Bälle da. Ich kann sie dir nicht mehr zeigen, außer ich müsste jetzt einen kurzen Break machen.
Wir machen das. Wir nehmen das als Insta-Video dann auf.
Aber genau, die Übung gibt es auf jeden Fall. Ich schicke dir die zu, dann können wir die entsprechend miteinander verknüpfen. Die ist auf jeden Fall in dem Übungsteil, also in dem Teil C. Und da gibt es eine Übung, wo wir mit 2 Bällen agieren. Das heißt, wir werfen 2 Bälle parallel hoch. Wenn die Bälle in der Luft sind, überkreuzen wir die Arme und fangen dann die Bälle entsprechend mit gekreuzten Armen, werfen sie dann wieder hoch und fangen sie anschließend wieder mit parallelen Armen. Das ist meine Lieblingsübung. Warum? Weil sie dieses Step-by-Step-Arbeiten sehr schön mit sich bringt. Das heißt, ich muss wirklich im Moment sein und nicht schon vorausdenken. Und auf der anderen Seite agiert's mit Bällen. Das heißt, ich habe die Augen aktiv. Das ist in der heutigen Zeit einfach auch ein wichtiges Thema, dass wir rauskommen aus diesem starren Blick. Und wir vernetzen auf ganz spezifische Art und Weise einfach auch noch so die 2 relevanten Bereiche in unserem Gehirn in dieser Links-Rechts-Verbindung. Es ist auch ganz wichtig, dass diese 2 gut miteinander arbeiten. Und das heißt, das ist augenscheinlich eine einfache Übung. Die sieht auch viel einfacher aus, als sie getan ist, und hat wirklich einen sehr, sehr hohen Effekt. Und ich kann sie überall machen, wo ich 2 Bälle habe, 2 Orangen habe, 2 Eier habe oder 2 Steine, was auch immer. Also es braucht auch gar nicht viel Material. Und bietet mir immer eine Möglichkeit, einfach auch in den Moment zu kommen, um mich kurzfristig auch mal rauszunehmen, mich mal wieder auf was zu konzentrieren, den Fokus wieder auf mich zu lenken.
Cool. Nehmen wir auf, zeigen wir auf jeden Fall, wie die Übung funktioniert. Die macht einfach auch so viel Spaß. Und wenn man es auch mit Erwachsenen macht, da wird so viel gelacht. Das ist einfach so lustig.
Ja, vor allem wir lachen hoffentlich öfter wieder über unsere Fehler, ne? Weil Fehler sind ja Helfer, wie wir in dem Kapitel auch haben, in einem der Kapitel.
Direkt davor, glaube ich,
das Kapitel. Genau, und das ist ja im Endeffekt auch das Entscheidende, worum es wieder einmal mehr gehen sollte, ja, dass die Themen nicht so bitter ernst betrachtet werden, sondern es ist, wie es ist, ja, und wenn ich das einfach so annehme und dann weitermache, dann habe ich die Möglichkeit auch unendlich mich zu entwickeln, wenn ich aber nicht immer in den Fehlern stecken bleibe, ja. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass da vielleicht so ein paar Themen in Umsetzung gehen. Und deshalb hat es mich auch mega gefreut, dass ich heute hier sein durfte. Ich glaube, wir können noch ewig quatschen. Aber viel wichtiger ist, dass die Menschen ja auch die Möglichkeit haben, das im Buch noch weiterzulesen.
Absolut.
Deshalb, ja, würde ich mich freuen, wenn der Funke übergesprungen ist und der eine oder andere jetzt sagt, ach komm, so ein bisschen Fokus, Konzentration und so ein paar Impulse in Richtung einer passenden inneren Haltung. Tut mir schon gut. Und es ist definitiv auch für Menschen, die nicht nur mit Kindern zu tun haben. Man kann das Buch auch lesen, wenn man keine eigenen Kinder hat, wenn man nicht jeden Tag mit Kindern zu tun hat. Es ist eben nur an der beispielhaften Verbindung von Eltern zu Kindern geschrieben worden. Aber es ist letztendlich für jedermann ein sehr passendes.
Voll schön. Olli, zum Abschluss haben wir bei uns im Perspektivwechsel, deswegen heißt auch der Podcast so, ne? Du hast ja vorhin auch geschildert, nicht so viel bewerten, mehr beobachten, vielleicht auch mal bewusst die Perspektive zu wechseln. Jetzt sind wir ja viel im Trainerkontext, da habe ich ja massivst viele Perspektiven. Und unsere Hauptperspektive, die wir irgendwie so ausgemacht haben, waren Mensch, das ist sowieso die Grundperspektive, Trainer in der Rolle und Vorbild
in der Trainer in der offiziellen Rolle, Vorbild in der subtilen Rolle, sag ich mal. Und haben uns zu allen so ein paar Reflexionsfragen überlegt. Deshalb darfst du dich jetzt entscheiden, aus welcher Kategorie du gern, ich habe hier so eine Kiste, deine Reflexionsfrage gezogen bekämest. Mensch, Trainer oder Vorbild?
Jetzt kommt das magische Dreieck. Du darfst dich entscheiden. Mensch, Trainer oder Vorbild?
Mensch.
Mensch, überraschend. Oh, hoffentlich ist eine coole Frage. Oh nee, die ist nicht, die haben wir schon beantwortet. Warte. Oh, das ist cool. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht und was? Buch schreiben und veröffentlichen zählt nicht.
Zählt nicht?
Nee.
Wann habe ich das letzte Mal etwas Neues gemacht? Wow. Das müsste ja eigentlich jetzt ja ganz schnell kommen, ne? Wenn ich so ein Freak bin für Neues.
Mal reingehen und reflektieren.
Lass mal überlegen, was war denn letzte Woche? Ich bin letzte Woche tatsächlich das erste Mal mit einem E-Bike auf eine Alm gefahren, was ich vorher noch nicht gemacht hatte tatsächlich.
Also du hast schon mal E-Bike und Alm, aber jetzt hast du es quasi verknüpft.
Ja, also E-Bike bin ich noch gar nicht so oft gefahren, aber wird jetzt das Jahr zeitnah angeschafft. Aber ich war das erste Mal mit einem E-Bike in den Bergen und bin auf eine Alm gefahren. Ja, das war letzte Woche. Sehr.
Ja, ich glaube, das ist natürlich das Ding, ne? Wenn man das so zu seinem Lebensstil gemacht hat, wird das so normal, dass dann manchmal so eine Frage auch einfach stimmt. Das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Mache ich irgendwas wieder zum ersten Mal?
Ich versuche Dinge oft zum ersten Mal zu machen, um eben das nicht nur mit Brain Kinetic als Methode zu leben, sondern einfach auch zu gucken, okay, was könnte ich jetzt mal wieder Neues machen, was gibt's irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe? Deswegen, ja, es gehört vielleicht einmal mehr zu so einem Lebensstil dazu. Aber wenn man es dann mal bewusst reflektiert, kommt einem durchaus dann schon nochmal was um die Ecke, ja? Also, das war's definitiv, ja.
Schön. Lieber Olli, ich danke dir so von Herzen, dass du hier am Start warst für das, was du mit dem Buch machst, für das, was du mit deiner ganzen Arbeit machst. Das ist so schön, das ist so wertvoll. Und ich hoffe, wir müssen jetzt auch nicht lügen. Wir haben es irgendwie auch nicht geschissen gekriegt die letzten Jahre anständig. Deswegen lassen wir den Podcast wieder Kickstart sein, präsenter im Leben zu sein. Das fände ich
definitiv ganz toll. Definitiv. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr tragt ja mit eurer Arbeit auch maßgeblich dazu bei, die Themen etwas anders zu betrachten. Nicht nur aus dem engeren Fokus Fußball, Fußball, sondern was steckt da noch eigentlich dahinter auf dieser menschlichen Ebene? Deshalb feiere ich dich ja auch mit Paddy und alles, was ihr macht, auch ab und habe euch da ja auch vor einiger Zeit ein Stück des Weges begleitet und würde mich einmal mehr freuen, auch da in Zukunft noch einmal mehr wieder in den Austausch zu gehen. Ich nehme es auch als Kickstart. Gut. Vielen lieben Dank.
Danke, danke, danke.
Bis ganz bald. Auch. Bye, bye.
Hallo ihr Lieben, ich darf mich melden bei euch mit der Gewinnspielauslosung, die Olli und ich im Podcast angekündigt haben. Wir haben die jetzt gerade zusammen ausgelost. Und zwar schreiben wir euch natürlich noch kurz auf Instagram, damit wir auch eure Adresse etc. bekommen. Aber ich erzähle jetzt trotzdem hier ganz kurz die Gewinner. Und zwar hat ein Fokussiert-Buch gewonnen, der Jaschke Johannes, die Franzi 2906 und der Danitos 79. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an euch. Wir schreiben euch, wir versenden das Buch und dann wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Freude damit, vor allem bei der Umsetzung. An alle anderen vielen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr wisst ja auf jeden Fall, wo ihr die Bücher findet, wo ihr Olli findet, wo ihr natürlich auch uns findet, wo ihr Rückfragen stellen könnt. Genau, wir sind dann natürlich jederzeit bereit, euch irgendwie unter die Arme zu greifen mit Tipps und Tricks, sodass ihr da euch in dem Bereich auf jeden Fall auch weiterentwickeln könnt.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und folge Home of Goals auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.